Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der wir leben, wo wir viel mit Menschen zu tun haben. Wir besonders, hier von der Eckstein-Gemeinde, vielleicht nicht die Besucher, aber die in Berlin wohnen in einer Stadt mit vielen Einwohnern, nicht wahr? Wir haben hier in Berlin 3,5 Millionen Einwohner. Wir sind die größte Stadt Deutschlands. Wir haben viele Menschen hier rumherum. Aber sogar in einer Stadt, wo wir so viele Einwohner haben, kann es sein, dass wir keine echte Gemeinschaft mit denen haben, die rumherum leben und wohnen. Ich würde auch sagen, dass ich vielleicht ein paar Menschen von 3,5 Millionen gut kenne. Und dann sagen wir, okay, ja, die Stadt ist groß und es ist unmöglich, Gemeinschaft mit so vielen Menschen zu haben. Mindestens können wir Gemeinschaft haben in unserer Nachbarschaft. Aber ich erinnere mich, als die Eckstein-Gemeinde angefangen hat, dass wir auch gesehen haben, dass hier in diesem Kiez, einfach Friedrichshain, dass wir 250.000 Einwohner haben. Und ich muss auch erkennen, dass ich vielleicht ein paar von denen gut kenne und Gemeinschaft, echte Gemeinschaft mit denen eigentlich nicht habe. Dann können wir auch sagen, okay, vielleicht nicht in der Nachbarschaft, aber mindestens in einem Wohnhaus vielleicht. Oder ich kann auch sagen, wir wohnen in Lümmer am Rand Berlins. Und Lümmer hat 380 Einwohner. Und dann kann man sagen, ja, nicht 3,5 Millionen, sondern 380 können wir gut kennenlernen. Aber ich müsste auch erkennen und vielleicht bekennen, dass ich nur ein paar von 380 gut kenne und echte Gemeinschaft mit denen haben. Dann können wir sagen, okay, mindestens, wenn wir in einer Wohngemeinschaft wohnen, dann werden wir gute Gemeinschaft haben. Oder vielleicht können wir auch sagen, wenn wir in einer Familie leben, dann werden wir gute Gemeinschaft haben. Aber es kann auch sein, sogar in einer Familie, dass wir keine echte, gute, biblische Gemeinschaft haben. Wir kennen viele Familien, wo die Familie, Angehörige einfach zusammen wohnen, aber keine biblische Gemeinschaft haben. Aber wir wissen, dass wir alle Gemeinschaft brauchen, nicht wahr? Wir wissen, wie schlecht wir kennen diese schlechten Gefühle, die wir haben, wenn wir mit Menschen sind, aber einfach alleine fühlen. Wir brauchen Gemeinschaft. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Und heute möchte ich erklären die Philosophie der Gemeinschaft der Heiligen hier in der Eckstein-Gemeinde. Wenn ich sage, dass ich über die Philosophie rede, ich meine nicht, dass wir über Philosophie allgemein reden werden. Ich meine, dass wir einige Bibelstellen anschauen werden, um herauszufinden, wie wir biblisch mit Gemeinschaft umgehen sollten. Und in dieser Weise möchten wir von einerseits vielleicht eine Maßlatte setzen für die Gemeinde, aber wir brauchen auch, oder wir möchten auch durch diese Reihe der Predigten von Philosophien, wir möchten eine Kultur hier aufbauen in der Gemeinde, damit wir alle wissen, was erwartet Gott von uns, wenn es um Gemeinschaft geht. Was erwartet Gott von uns und wie können wir diese Prinzipien einsetzen? Das haben wir mit vielen von diesen Philosophien schon getan. Und heute haben wir einfach drei vielleicht Fragen, die ich antworte in dieser Predigt. Zuerst, was ist Gemeinschaft? Da werden wir anfangen. Einige Bibelstellen werden wir anschauen, um zu sehen, was Gemeinschaft eigentlich bedeutet. Was bedeutet Gemeinschaft? Dann werde ich die Frage stellen, warum verbringen wir Zeit in Gemeinschaft? Wir werden erklären, wie oder was Gemeinschaft ist, wie sie aussieht. Dann werden wir erklären, warum Gemeinschaft wichtig ist. Und dann werde ich am Ende der Predigt erklären, wie wir Gemeinschaft in dieser Gemeinde üben. Und ich hoffe, dass diese Predigt ein bisschen theoretisch ist, aber auch sehr praktisch ist und euch sehr hilfreich ist. Ich kann mindestens sagen, dass die Vorbereitung mir hilfreich war, um einfach mich zu erinnern, wie wichtig Gemeinschaft ist in den Augen Gottes. Okay, die erste Frage, was ist Gemeinschaft eigentlich? Das Wort kennen wir gut vielleicht und wir denken nicht daran, sollten wir eigentlich Gemeinschaft definieren? Ist es nötig, eine Bedeutung von Gemeinschaft aufzuschreiben? Oder ich würde sagen, ja, es ist nötig. Wenn ich Duden einfach aufschlage, dann kann ich sehen, dass Gemeinschaft das Zusammensein ist. Leben in gegenseitiger Verbundenheit. Oder ich habe auch gelesen im Duden, eine Gruppe von Personen, die durch gemeinsame Anschauungen oder Ähnliches untereinander verbunden sind. Und ich finde diese Definition hilfreich ein bisschen, aber es sagt so wenig, wenn es um biblische Gemeinschaft geht. Einfach zu sagen, dass wir zusammen sind, zeigt mir nicht, was ich in der Bibel lese. Zum Beispiel, ich habe gesagt, dass ich in Lume wohne mit 380 anderen Einwohnern. Und wir können vielleicht beim Maifeuer zusammenkommen und wir können schreien sogar, ja, Lume für immer. Aber wir sind zusammen, aber das ist eigentlich nicht, was wir in der Bibel lesen, wenn es um Gemeinschaft geht. Es gibt so viel mehr in der Bibel, wenn es um Gemeinschaft geht. Und das sehen wir in vielen Bibelstellen. Zuerst möchte ich 1. Johannes 1 aufschlagen. Und dann werden wir sehen, dass die Gemeinschaft, die die Bibel für uns hat, ein bisschen tiefer ist, als einfach zu denken, dass wir zusammen sind oder dass wir irgendwie verbunden sind. Und das stimmt auch. Wenn wir Gemeinschaft haben, dann müssen wir zusammenkommen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft als Christen haben, dann müssen wir irgendwie verbunden sein. Das stimmt auch. Aber es gibt bestimmte Eigenschaften der biblischen Gemeinschaft, die uns sehr hilfreich ist oder sind. Und hier in 1. Johannes 1, ab Vers 1, werden wir etwas Schönes sehen. Johannes hat geschrieben für uns, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das heißt Jesus Christus und das Evangelium, nicht wahr? Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Alles hat er hier einfach geschrieben über Jesus. Wir haben Jesus gesehen, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihn angefasst, wir haben das Evangelium von ihm bekommen, wir haben von ewigem Leben gehört und das geben wir weiter hier in Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir über biblische Gemeinschaft reden, dann reden wir hier von einer bestimmten Beziehung, die wir in Jesus zusammen haben. Wir reden von einer Gemeinschaft, die wir haben durch das Evangelium, wo wir uns anschauen dürfen und wir sagen dürfen, hey, du hast auch das Evangelium verstanden? Ich habe auch das Evangelium verstanden. Du hast eine Beziehung mit dem himmlischen Vater? Ich habe auch eine Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und in dieser Weise haben wir eine Gemeinschaft, die tiefer ist, als einfach im Lume uns zu treffen, beim Feuer und zu sagen, Lume für immer. Es geht nicht um eine Ortschaft, es geht nicht um Spaß, es geht nicht um eine Fußballmannschaft, es geht um Jesus Christus. Und in Jesus, durch das Evangelium, können wir uns anschauen und wir haben ähnliche Gedanken, wir haben eine ähnliche Theologie, wir haben etwas, das wir teilen. Und nicht nur, dass wir die gleiche Theologie haben, nicht nur, dass wir die gleichen Ziele haben, Gemeinschaft ist auch etwas sehr Praktisches. Ich habe gerade eben gesagt, dass die Gemeinschaft, die wir haben, ist in Jesus. Dass wir durch das Evangelium eine bestimmte oder eine besondere Beziehung haben miteinander. Das stimmt, aber wir sollen nicht denken, dass in der Gemeinschaft, die wir haben, dass wir einfach die gleichen Ideen haben. Und dass wir sagen, ja, die Leute, die ganz weit entfernt wohnen, wir haben Gemeinschaft mit ihnen, weil wir das gleiche Evangelium haben. Das stimmt, wir haben das gleiche Evangelium. Und vielleicht in einer Weise haben wir eine Verbindung durch das Evangelium, aber das ist nicht alles, was Gemeinschaft ist. Weil wir auch lesen in Apostelgeschichte 2, 42. Könnt ihr kurz Apostelgeschichte 2 aufschlagen? Wir sehen eine andere Eigenschaft der Gemeinschaft in Apostelgeschichte 2, die ich so hilfreich finde in dieser Philosophie, in dieser Predigt. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir von der ersten Gemeinde und wir haben diesen Satz hier vor uns. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ich kann mir vorstellen, dass ihr den Vers lesen oder liest und denkt, okay, was meint Nick hier mit diesem Vers? Er hat gerade eben gesagt, dass die Gemeinschaft, die wir haben, ist in Jesus durch das Evangelium. Wir haben die gleiche Theologie, wir haben das Evangelium, wir teilen das Evangelium. Aber hier in Apostelgeschichte 2,42 sehen wir auch, dass Gemeinschaft etwas Physisches ist, etwas Praktisches ist. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wie haben sie das geschaffen, ständig in der Lehre zu bleiben? Die haben sich getroffen, sie haben versammelt, sie waren zusammen und die Apostel haben gepredigt. Und die Lehrer, die Ältesten, die haben gepredigt und die haben das Wort gehört, zusammen, physisch, die waren da. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Brotbrechen, auch heute werden wir das Abendmahl feiern. Feiern wir das Abendmahl einfach getrennt oder durch Skype? Wäre es möglich, einfach weit entfernt, vielleicht weit, weit entfernt in Dörren zu sein und heute Morgen am Samstag, am Sonntag zu sagen, ja, wir haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Naja, wir haben eine Verbundenheit, ich stimme zu. Wir haben viele Sachen, die wir teilen im Leben, in dem Sinne, dass wir einfach biblisch sind, dass wir das Evangelium haben, dass wir das Wort Gott haben. Aber die Gemeinde, die weit entfernt ist, wir haben keine echte Gemeinschaft mit der Gemeinde heute Morgen. Weil wir treffen uns nicht zusammen. Wir teilen das Leben nicht. Ich meine nicht, dass wir keine Gemeinschaft haben, aber nicht in dieser Weise von Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie haben miteinander einfach Zeit verbracht, um zu beten. Und in diesem Kontext sehen wir auch die Gemeinschaft, die wir meinen hier in der Eckstein-Gemeinde. Wie sieht die Gemeinschaft aus? Was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist, wo wir zusammenkommen durch das Evangelium, um das Leben zu teilen. Von Apostelgeschichte 2,42 sollen wir erkennen, dass Gemeinschaft in diesem Kontext etwas physikalisch ist. Genau wie die Lehre der Apostel und Brotbrechen physikalisch ist oder physisches ist, so ist auch die Gemeinschaft, die wir genießen. Gemeinschaft ist nicht nur zu sagen, ja, wir haben Gemeinschaft im Geist. Ja, es gibt einen geistlichen Teil der Gemeinschaft vom Wort Gottes, vom Geist Gottes, von Jesus Christus. Das stimmt. Aber die Gemeinschaft, die wir genießen, ist auch etwas Physisches, etwas, das wir antasten können. Das bedeutet aber nicht, dass die Gemeinschaft nicht geistlich ist. Wie ich gesagt habe, die ist die Gemeinschaft, die wir genießen. Biblische Gemeinschaft ist sowohl geistlich als auch physisch und praktisch. Und das sehen wir super klar in 1. Korinther 12. Wo Gemeinschaft als ein Leib beschrieben ist. Könnt ihr nun 1. Korinther 12 aufschlagen? Und wenn ich 1. Korinther 12 sage, viele denken an die Geistesgaben, nicht wahr? Und gut so, wir sind in diesem Kontext. Aber wir lesen in 1. Korinther 12 nicht nur von Gaben, sondern auch von Gemeinschaft. In 1. Korinther Kapitel 12, Abvers 4. Und diese Bibelstelle ist ein bisschen länger, aber es gibt viele gute Sachen hier zu sehen. Abvers 12. Paulus hat für uns geschrieben, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch ist er derselbe Geist. Ein Geist oder einen Geist teilen wir. Es gibt nur der Geist Gottes in diesem Kontext. Und durch den Geist haben wir eine bestimmte Gemeinschaft. Und das werden wir hier sehen. Unterschieden den Gnadengaben, doch ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist derselbe Herr. Wir haben alle Jesus als Herr. Er ist unser Retter. Vers 6, und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und in dieser Weise haben wir Gemeinschaft. Aber wir lesen weiter und sehen, dass diese Gemeinschaft nicht nur theologisch ist, sondern sehr praktisch ist. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligen in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkraften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterschieden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Alles, was wir sehen hier, diese Gaben sind für die Gemeinde und sind sehr praktisch. Aber die haben alle Gemeinschaft in demselben Geist. Und Paulus hat hier geschrieben in 1. Korinther 12, 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Dann, nachdem er diese Gnadegaben beschrieben hat, in 1. Korinther 12, 12, hat Paulus geschrieben, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Habt ihr verstanden, was Paulus hier geschrieben hat? Natürlich, hier in der Eckstein-Gemeinde haben wir einige Mitglieder. Die Eckstein-Gemeinde ist nicht nur ein Pastor, ist nicht nur ein paar Männer, ist nicht nur ein paar Frauen. Wir haben verschiedene Glieder hier in der Eckstein-Gemeinde. Aber wir kommen zusammen als ein Leib. In welchem Kontext? In diesem Kontext hier, wo wir gerade eben von den Geisten, von den Gnadengaben gelesen haben. Durch den einen Geist hat Gott uns zusammengebracht hier in dieser Ortsgemeinde, um ihm zu dienen. Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, und ihr kennt diese Bibelstelle ziemlich gut, nicht wahr? Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und ihr kennt diese Frage nicht. Ihr habt schon diese Frage gesehen. Es ergibt keinen Sinn, dass ein Glied des Körpers einfach sagen wird, ich gehöre nicht zum Körper. Ich bin nicht die Hand, deswegen habe ich hier nichts zu tun. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Natürlich, als ein Körper haben wir verschiedene Teile, nicht wahr? Und wenn ein Teil nicht besonders gut funktioniert, dann wissen wir Bescheid davon, nicht wahr? Ich habe gehört, irgendwo auf der Welt bei einer Freizeit hat eine junge Dame den Ohr verletzt. Und wir können sie fragen, hey, hast du einfach gedacht, oh, es ist mir egal, wenn ich ein Ohr verliere, es ist kein Problem, es ist egal. Ich denke, ich gehe davon aus, dass sie das nicht sagen würde. Wir sind verschiedene Teile und wir brauchen alle Teile, um ein Körper zu sein oder um ein Leib zu sein. Und Gott hat die Gemeinde auch in dieser Weise geschaffen. Hier, lasst uns weiterlesen, 1. Korinther 12, 20. Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zweispalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und das ist die biblische Gemeinschaft, die wir brauchen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freut sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Wie ich gesagt habe, es kann sein, dass wir in Berlin wohnen. Und mit 3,5 Millionen anderen Einwohnern, aber in dieser Weise haben wir keine echte Gemeinschaft. Wenn eine Person in Berlin leidet, normalerweise weiß ich nichts davon. Oder wenn ich leide, es gibt 3.499.000, blablabla, so viele. Alle anderen in Berlin vielleicht wissen nicht, dass ich leide. Und in dieser Weise haben wir keine biblische Gemeinschaft mit denen, die in Berlin wohnen. Oder wir können auch sagen, oh, vielleicht in unserer Nachbarschaft haben wir Gemeinschaft. Aber wenn ich in einem Dorf wohne mit 380 Einwohnern und wenn ich leide, 379 nichts davon wissen, dann haben wir auch keine echte Gemeinschaft in einem biblischen Sinn. Aber hier in der Gemeinde, die Gemeinschaft soll anders aussehen. Wir sind ein Leib. Gott hat die Gemeinde so geschaffen, dass wir als ein Leib funktionieren sollen. Und die Gemeinschaft, die wir haben, ist eine Gemeinschaft, wo wir einander gut kennen und wo wir das Leben teilen, damit dir geholfen ist, wenn etwas los ist in deinem Leben. Wo mir geholfen ist, wenn etwas in meinem Leben los ist. Wo wir einander so gut kennen, dass wir unsere Gaben nutzen, einander zu unterstützen, damit wir einfach mehr und mehr wie Christus aussehen. So eine Gemeinschaft sollen wir haben. Nicht nur, dass wir zusammen sein und nicht nur, dass wir die gleiche Theologie haben oder das gleiche Evangelium haben, und das Evangelium ist super wichtig, weil wir echte Gemeinschaft nicht haben können, wenn wir das Evangelium nicht haben. Das Evangelium kommt zuerst, wir brauchen diese Gemeinschaft in Christus, aber die Gemeinschaft, die wir haben sollen, ist nicht nur theoretisch in Christus, sondern sehr praktisch in Jesus, wo wir zusammenkommen, wo wir das Leben teilen und wo wir einander helfen. Das sehen wir auch ganz kurz, nicht ganz kurz, aber in 1. Thessalonicher 2. Lasst uns 1. Thessalonicher 2 aufschlagen und dann werden wir ein Beispiel von Paulus sehen. Paulus hat 1. Korinther 12 geschrieben und er hat uns in 1. Korinther gezeigt, dass wir als eine Gemeinde, als ein Leib funktionieren, als ein Körper funktionieren, dass wir zusammenkommen, um einander zu helfen. In 1. Thessalonicher 2 sehen wir ein Beispiel davon, wie Paulus diese Theorie angewendet hat, wo er diese Prinzipien praktiziert hat. In 1. Thessalonicher 2, Abvers 3, Paulus hat geschrieben, denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hatten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen. Und durch diese ganze Predigt, ich meine nicht, dass das Evangelium nicht wichtig ist. Das Evangelium kommt zuerst. Jesus ist im Zentrum, Gott ist im Zentrum. Und wenn Gott im Zentrum ist, dann wird das Evangelium auch im Zentrum sein. Aber Gemeinschaft ist nicht nur, wo wir sagen, oh ja, wir haben das Evangelium zusammen. Echte biblische Gemeinschaft in der Ortsgemeinde ist, wo wir auch sagen, nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. In Gemeinschaft, in biblischen Gemeinschaft, teilen wir das Leben als Christen mit dem gleichen Vater, mit dem gleichen Ziel, mit den gleichen Zielen, ihm zu gefallen, teilen wir das Leben, um einander zu unterstützen. Und es gibt so eine gute Liste, wir werden nicht durch alles arbeiten, das wir vom Neuen Testament anschauen können. Aber hier sind einige Sachen, die wir im Leben teilen. Wir haben die gleiche Berufung. Gott hat uns zur Rettung berufen. Wir haben die gleiche Errettung. Wir haben den gleichen Retter, Jesus Christus. Wir haben den gleichen Vater, der einzige Gott ist, unser Vater. Wir sind in einem Bund zusammen, oder wir können sagen, im neuen Bund teilen wir das neue Bund. Wir haben die gleiche Taufe. Wir sind hier in einer Gemeinde, die wir teilen. Wir haben die gleiche Erbe. Wir haben die gleiche Anbetung. Wir haben den gleichen Glauben. Und dann teilen wir auch Leid in diesem Leben. Es gibt einige Bibelstellen, die wir anschauen könnten, aber viele denken, wenn wir über Gemeinschaft reden, viele denken, oh ja, Gemeinschaft bedeutet, dass wir etwas Schönes teilen. Aber erinnert ihr euch, dass wir in einer biblischen Weise auch Leid teilen? In 1. Petrus 4, Verse 12 und 13 lesen wir, Geliebte, lasst euch durch die entstandene Feuerprobe nicht befremden, als Wiederführer auch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Es gibt viele schöne Sachen im Leben, die wir teilen dürfen. Nicht nur Snacks nach dem Gottesdienst, aber einfach geistliche Sachen im Leben, die werde ich auch in einer Minute erklären, ein bisschen weiter. Aber es kann auch sein, dass wir zusammen leiden als eine Gemeinde. Es kann passieren. Und auch hier im Kontext von 1. Petrus 4 sehen wir, dass wenn wir in so einer Welt wohnen, die gegen Gott ist, oder wenn wir in einer Welt wohnen oder sogar in einer Gesellschaft, die gegen Gott ist, dann werden wir auch ein bisschen Widerstand im Leben erfahren. Und die Eckstein-Gemeinde hat schon einiges erfahren. Nichts Großes. Und wir freuen uns, dass Gott uns so gnädig ist. Aber wir können einfach Google anschauen. Und dann werden wir sehen, dass einige nicht zufrieden sind mit der Eckstein-Gemeinde. Wir werden einfach manchmal in diesem Leben leiden. Und wir haben das Recht, das Vorrecht sogar, als eine Gemeinde zusammen zu leiden, Gemeinschaft haben. Wir teilen das Leben. Biblische Gemeinschaft ist das Zusammensein und die Einheit, die wir durch Christus und das Evangelium genießen dürfen. Diese Gemeinschaft ist nur durch Gott möglich. Und das ist, wir sind immer noch bei dieser Frage, was ist Gemeinschaft? Ich habe gerade eben eine Definition gegeben, biblische Gemeinschaft ist das Zusammensein und die Einheit, die wir durch Christus und das Evangelium genießen. Ich habe versucht, etwas Praktisches zu erklären, wie Gemeinschaft aussieht, aber es gibt noch einen Aspekt der Gemeinschaft, den ich anschauen möchte. Es gibt eine theologische Sicht von der Gemeinschaft. Bevor wir die nächste Frage stellen, ich möchte kurz zurück zur Theologie gehen. Und einfach erklären, dass wir Gemeinschaft haben, weil Gott Gemeinschaft einfach geschaffen hat. Weil Gott wohnt ständig oder lebt ständig in Gemeinschaft. Gemeinschaft beginnt mit Gott selbst. Er wohnt oder lebt ewiglich in Beziehung. Wir können Johannes 1 kurz aufschlagen. Johannes Evangelium meine ich. Ich habe früher von 1. Johannes gelesen. Aber hier schauen wir einfach in Johannes Evangelium ein paar Worte ganz am Anfang an, die uns zeigen, dass Gott immer, ständig, für die Ewigkeit in Gemeinschaft lebt. Und erst in Johannes, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und es gibt so viele Sachen, die wir sagen könnten zu dieser Stelle. Ich predige aber nicht von der Dreieinigkeit Gottes heute. Aber wenn wir einfach Gott anschauen, wenn wir Gott gut kennenlernen durch die Bibel, dann sehen wir, dass er als drei Personen ist. Oder dass er drei Personen ist, obwohl er ein Gott ist. Diese Dreieinigkeit. Er war immer so und wird immer so sein. Und das heißt, dass in sich selbst, dass Gott Gemeinschaft hat. Und wenn wir sind, laut 1. Mose 1, 26 bis 28, in seinem Ebenbild geschaffen. Und wir haben Gemeinschaft, weil Gott Gemeinschaft ist. Und dann lesen wir später in Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 30, Jesus hat auch gesagt, ich und der Vater sind eins. Oder früher in Johannes Kapitel 6, Vers 38, Jesus hat gesagt, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferweckte am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus hat ein Ziel gehabt und hat immer noch ein Ziel, einfach den Willen des Vaters zu tun, weil sie haben die haben Gemeinschaft. Wir können vielleicht noch ein Seminar haben zu diesem Thema, aber ich möchte einfach erklären, Gott ist Gemeinschaft. Gemeinschaft beginnt mit Gott und dann haben wir eine Gelegenheit als eine Gemeinde, die Gott geschaffen hat, Gemeinschaft zu genießen, wo wir zusammenkommen, um einander zu unterstützen. Das bringt uns zur zweiten Frage dieser Predigt. Warum verbringen wir Zeit in Gemeinschaft? Warum? Nun haben wir eine gute Beschreibung von der Gemeinschaft, aber es ist immer gut, auch ein bisschen Motivation zu haben. Zuerst, der erste Aspekt von dieser Frage ist ziemlich einfach zu erklären. Gott will, dass wir in Gemeinschaft bleiben. Hebräerbrief 10, Verse 23 bis 25. Kennt ihr Hebräerbrief 10 ziemlich gut? Lasst uns Hebräerbrief aufschlagen. Ich gehe davon aus, dass alle, die den Mitgliedschaftskurs hier bei der Eckstein-Gemeinde haben, mindestens einmal Hebräerbrief 10 angeschaut. Hebräerbrief 10, Verse 23 bis 25. Der Autor des Hebräerbriefs, wer auch immer er war, hat für uns geschrieben, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Und für die, die den Hebräerbrief kennen, wir wissen, dass die Versuchung da war für die Empfänger des Briefes, einfach weg von Jesus zu gehen, weg vom Evangelium zu gehen. Und der Autor hat versucht, diese Empfänger, diese Zuhörer, zurück zu Jesus zu bringen. Und er hat hier geschrieben, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Und, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir brauchen Gemeinschaft, weil Gott einfach gesagt hat, verlässt sich nicht die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft, weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir Gemeinschaft brauchen und Gott erfordert, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Allein werden wir nicht das Ziel erreichen oder die Ziele erreichen, die Gott uns gegeben hat. Wir brauchen einander. Das haben wir hier gerade eben in diesem Text gelesen. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, sondern einander ermahnen und das umso mehr. Wir brauchen einfach einander, auf dem Weg zu bleiben und zu wachsen. Hier ist der vielleicht zweite Aspekt zu dieser Frage, warum verbringen wir Zeit in der Gemeinschaft? Gott nutzt Gemeinschaft, um uns zu helfen, zu wachsen. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Weil Gott nutzt Gemeinschaft. Weil Gott Gemeinschaft nutzt, um uns zu helfen, zu wachsen. Möchtet ihr wachsen im Glauben? Ich gehe davon aus, dass wir alle wachsen möchten. Und es ist nicht besonders einfach zu wachsen, nicht wahr? Manchmal, ja, wir lernen etwas und wir sind total begeistert und wir sagen, ja, ich wachse so schnell. Und manchmal denken wir, boah, das Wachstum in meinem Leben ist so langsam. Aber Gott hat uns als seine Gemeinde zusammengebracht, um Gemeinschaft zu genießen, damit wir durch die Gemeinschaft einander helfen, zu wachsen. Und das lesen wir in Epheser 4, Verse 11 bis 16. Und lasst uns Epheser 4 aufschlagen. Epheser 4, und dann werden wir hier sehen, wie Gott die Gemeinschaft nutzt, um uns zu helfen, zu wachsen. In Epheser 4, ab Vers 11, lesen wir, und er hat etliche, das heißt Gott, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Was hat Gott hier getan? Gott hat Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Gott hat die gegeben der Gemeinde, damit wir wachsen können, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und hier, schau mal hier, in Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengeführt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wir kommen zusammen als eine Gemeinde und wir haben Gemeinschaft. Wir teilen das Leben, natürlich teilen wir das Evangelium, aber sehr praktisch, wir teilen das Leben. Warum? Damit Gott durch die Gemeinschaft, die er geschaffen hat, uns hilft zu wachsen. Und das heißt auch, ohne dich werden wir nicht wachsen. Wenn Gott dich gerufen hat, Teil der Eckstein-Gemeinde zu sein, dann brauchen wir dich. Du bist nötig hier in der Gemeinde. Wenn Gott einen Plan für dich hat, hier in dieser Gemeinde zu sein, Teil dieses Leib zu sein, Teil einfach dieses Leben zu sein, dann brauchen wir dich. Und zusammen, als wir Zeit miteinander verbringen, als wir einander helfen und als wir das Leben teilen, dann werden wir einander helfen zu wachsen. Wenn wir uns treffen, haben wir eine Gelegenheit, Jüngerschaft zu praktizieren in der Gemeinschaft. Jüngerschaft ist nicht nur, was passiert, wenn ein Pastor von vorne predigt. Natürlich ist die Predigt eine Art von Jüngerschaft. Wir haben etwas von der Bibel hier vorne zu sagen. Ihr hört zu, vielleicht ein paar Notizen aufschreibt und dann haben wir Jüngerschaft praktiziert in dieser Weise. Jüngerschaft praktizieren wir auch bei den Hauskreisen. Aber der Hauskreis ist nicht nur, oder die Predigt und Hauskreis sind nicht nur die Gelegenheiten, die wir haben, um Jüngerschaft zu praktizieren. Jedes Mal, wenn wir zusammen sind und miteinander reden, haben wir eine Gelegenheit, in der Gemeinschaft Jüngerschaft zu praktizieren. Es gibt viele einander Stellen in der Bibel. Wir haben eine Liste von 77. Ich werde nicht alle vorlesen. Dann brauchen wir noch eine Freizeit in der Gemeinde. Und wir sind alle schon müde von der letzten Freizeit, obwohl wir eine sehr schöne Zeit gehabt haben in der Gemeinschaft. Aber diese einander Stellen, die wir in der Bibel haben, können wir nur praktizieren, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir das Leben teilen. Zum Beispiel Epheser 4, ab Vers 1, lesen wir hier in der Schrift: So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Gott möchte, dass wir einander in Liebe ertragen, dass wir einander helfen, dass wir vorankommen zusammen. Oder auch in Johannes 13, Vers 34, Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie werden wir einander ertragen? Wie werden wir einander lieben, wenn wir keine echte biblische Gemeinschaft haben? Wenn wir keine Zeit miteinander verbringen? Wenn wir einfach nicht miteinander das Leben teilen? Es wäre unmöglich, Gemeinschaft in dieser Weise zu haben, diese Einanderstellen anzuwenden. Oder auch, hier sind vielleicht drei andere Beispiele von den Einanderstellen. Wir sollten einander ermuntern. In 1. Thessalonicher 5, 11, ich könnte auch 1. Thessalonicher 4 nehmen, aber in der Schlachter-Übersetzung 1. Thessalonicher 5, 11 lesen wir, darum ermahnt einander. Aber ich würde sagen, das Wort ermahnt hier, ermahnen, ist am besten übersetzt als ermuntern in 1. Thessalonicher 5, 11. Darum ermahnt oder ermuntern einander und erbaut einander den anderen, wie ihr es auch tut. Wie werden wir einander ermuntern, wenn wir Zeit miteinander nicht verbringen, wenn wir das Leben miteinander nicht teilen? Oder das zweite Beispiel von den einander Bibelstellen, Ermahnung. Und in dieser Weise meine ich Ermahnung. 1. Korinther 1, 28. Eine Bibelstelle, ich weiß. Wir haben Kolosser 1, 28 vielleicht 149 Mal vorgelesen, aber ich möchte nun 150 schaffen hier in der Eckstein-Gemeinde. Kolosser 1, 28. Ihn verkündigen wir reden über Jesus hier, indem wir jeden Menschen ermahnen. Und manchmal brauchen wir Ermahnung, nicht wahr? Und auch ich brauche Ermahnung. Und ich habe viele liebevolle Brüder in meinem Leben. Manchmal geht es um etwas Kleines, zum Beispiel, wie ich Deutsch spreche. Aber manchmal geht es um etwas Größeres, zum Beispiel, wie ich die Babybetreuung organisiert habe bei der Freizeit. Ich habe viele Sachen einfach vergessen und ich bräuchte einfach Ermahnung. Es ist hilfreich. Wir brauchen Ermahnung. Wie werden wir einander ermahnen, wenn wir keine echte Gemeinschaft haben, wenn wir das Leben nicht teilen miteinander, wenn wir keine Zeit miteinander verbringen? Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und das dritte Beispiel von den Einanderstellen ist, einander zu dienen. In Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und dann würde ich auch sagen, erinnert ihr euch, die Ecksteiner, die hier waren, Markus 7, wir haben gesehen in der Schrift, dass alles, was im Herzen, kommt raus durch Worte, nicht wahr? Hier ist vielleicht ein praktisches Beispiel. Letzte Woche hat ein Mann der Eckstein-Gemeinde mir geholfen, am Haus zu arbeiten. Und wir waren draußen am Dach. Und da stand er, dieser Ecksteiner, ihn werde ich nicht nennen, aber ihr kennt ihn. Er ist ein sehr liebevoller Diener in der Gemeinde, er hat mir geholfen. Und als wir versucht haben, ein Dachfenster auszutauschen, nach 3 Stunden hat er einfach eine Pause gemacht. Als er am Dach stand, er war da oben, ich weiß nicht, wie viele Meter hoch wir waren, und er hat gesagt, hey, Weißt du was? Ich habe mit meinen Cousinen gesprochen und dann haben wir 30 Minuten über das Evangelium gesprochen. In dieser Weise genießen wir Gemeinschaft miteinander, wo wir das Leben teilen, Zeit miteinander verbringen, um einander zu helfen, zu wachsen. Hier ist die letzte Frage. Wie üben wir Gemeinschaft in der Eckstein-Gemeinde? Wie können wir das Ziel erreichen, wenn wir wissen, was biblische Gemeinschaft ist? Wir wissen, warum wir biblische Gemeinschaft brauchen. Dann wie üben wir Gemeinschaft in der Gemeinde? Natürlich haben wir den Gottesdienst. Ihr seid hier heute Morgen. Wir haben versucht, Gemeinschaft zu haben hier in diesem Saal, als wir zusammen singen, als wir zusammen das Wort Gottes hören. Und dann haben wir dazu Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Wir haben immer eine Gelegenheit, nach dem Gottesdienst Snacks zu genießen. Aber Snacks sind nicht da, weil wir Snacks anbeten. Snacks sind auch nicht da, weil wir Essen lieben oder sehr genießen. Sogar wenn ich über Essen ständig rede, habt ihr bemerkt, ich habe keine Illustration von Essen benutzt heute. Die Snacks sind nicht da, damit wir einfach Kaffee genießen dürfen und Snacks haben dürfen. Die Snacks sind da, um uns zu dienen, damit wir miteinander austauschen dürfen, damit wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, damit wir das Leben teilen dürfen und über Gott reden dürfen. Dann haben wir auch die Hauskreise in der Eckstein-Gemeinde. Wir haben die zwei Hauskreise, entweder am Dienstagabend, am Mittwochabend oder auch die Jugendgruppe, die sich am Freitag trifft. Normalerweise essen wir etwas zusammen, aber wieder nicht, weil wir einfach das Essen genießen. Wir essen zusammen, damit wir Zeit miteinander haben, um zu reden. Wir arbeiten durch die Anwendungsfragen von der Predigt, damit wir voneinander hören können, einander ermuntern können, einander ermahnen können. Und dann beten wir zusammen. Bei fast jedem Hauskreis verbringen wir Zeit, mindestens eine halbe Stunde miteinander, um zu beten. Dann haben wir auch hier in der Eckstein-Gemeinde andere Veranstaltungen, zum Beispiel den Erziehungskreis oder Ehepaarkreis. Wir haben die Mitgliederstunde, die auch eine wichtige Gelegenheit ist für Gemeinschaft. Wir haben die Gemeindefreizeit und dann haben wir ab und zu einige Veranstaltungen, damit wir zusammenkommen können, um Gemeinschaft zu genießen. Warum müssen wir zusammenkommen, um Gemeinschaft zu genießen? Weil Gott nutzt diese Gelegenheiten, uns zu helfen, zu wachsen und auch zu schützen. Lasst uns beten und Gott danken für diese wunderbare Gemeinschaft, die er uns gibt. Himmlischer Vater, wir freuen uns, dass wir eine Einheit in dir haben. Herr, du bist ein Gott, du bist nicht viele Güter. Gott, wir haben ein Evangelium von dir bekommen. Wir haben eine frohe Botschaft. Wir haben einen Geist bekommen und wir sind eins in dir. Und wir freuen uns darauf, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Herr, wie wir heute gesehen haben, waren viele Bibelstellen. Wir möchten auch biblische Gemeinschaft miteinander genießen. Nicht nur, dass wir sagen, dass wir in die gleiche Gemeinde gehen oder beim gleichen Gottesdienst sind, aber wo wir das Leben teilen, wo wir einander gut kennenlernen, wo wir die Einanderstellen anwenden können, wo wir einander ertragen in Liebe, wo wir manchmal eine Gelegenheit haben, etwas Geistliches von deinem Wort weiterzugeben. Herr, wir beten, dass durch die Gemeinschaft, dass du uns hilfst, weg von Sünde zu kommen. Herr, dass wir nicht in Sünde stecken geblieben sind, was auch manchmal schwer ist, dass wir alleine kämpfen, aber dass wir als eine Gemeinde einander gegenseitig unterstützen, damit wir immer mehr und mehr wie Jesus aussehen, damit wir einfach eine reine Gemeinde sind für dein Reich. Herr, bitte sei mit uns und sei uns gnädig, als wir versuchen, diese Ziele zu erreichen. Amen.